Hallo, liebe Geschwister. Wir beenden das Abendmahl und wir kommen zur Predigt. Und wenn ich predige, bekomme ich ein Thema schon vorgegeben. Manchmal, wenn ich predige, nicht. Und dann überlege ich mir, okay, was ist denn so das geistliche Bedürfnis, was ich sehe? Oder was ist denn mein geistliches Bedürfnis? Aus der Überlegung bin ich heute zu dem Thema gekommen, Vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott, weil wir leben in einer Welt, die in Angst versetzen kann. Wir leben in merkwürdigen Zeiten, finde ich. In Europa breitet sich Terror aus. Es ist jetzt nicht so, dass Terror völlig neu wäre in Europa. Also es gab auch in der Vergangenheit in Spanien beispielsweise die ETA, in Irland die IRA oder sogar in Deutschland vor ein paar Jahren die Rote Armee-Fraktion. Aber das, was wir da sehen, das hat doch eine völlig neue Qualität. Das ist doch völlig anders als das zuvor, wenn man sieht, wie Terroristen mit Lastwagen in eine Menschenmenge reinfahren, wo man merkt, hier geht es nur darum, möglichst viele Leute mitzureisen in den Tod. Kleine Gruppen von Terroristen mit Schnellfeuerwaffen gehen von Restaurant zu Restaurant. Und das hier bei uns in Europa. Also das ist schrecklich und das ist entsetzlich, was hier passiert im Moment. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechts? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Nachdem wir 70 Jahre lang gesehen haben, wie Europa zusammengewachsen ist, wie Grenzzäune gefallen sind, wie verfeindete Nationen, wie zum Beispiel die Deutschen und die Franzosen, die sich als Erzfeinde bezeichnet haben, zu Freunden geworden sind, wie europaweite Freizügigkeit bei der Arbeitssuche eingeführt wurde, stehen plötzlich überall in den europäischen Ländern, in Österreich, Frankreich, Holland, in der Türkei, auch in der USA, also auch außerhalb Europas, in unseren Nachbarländern, Populisten, Nationalisten, sogar Rechtsradikale auf. Und das Schlimme ist, sie erhalten Zulauf von der Bevölkerung. Wir sehen, dass in angrenzenden Ländern die Form von Demokratie, die wir kennen, die wir gewohnt sind, aufgeweicht wird, so wie in Polen oder wie in Ungarn. Mit Großbritannien tritt das erste Land aus der EU aus. Tritt das erste aus der EU aus. Aber auch in Deutschland, aus dem Stand heraus, erhält die AfD in Sachsen-Anhalt 25% der Landtagsmandate. Vor kurzem hat sie bei der Sonntagsfrage ihr Allzeithoch mit 15% erreicht. Was passiert denn, wie wählen denn die Leute, wenn Deutschland mal ein richtig heftiger Terroranschlag trifft? Man muss sich überlegen, vor 3 Jahren, jeder, der solche Werte für eine rechte Partei in Deutschland auf Bundesebene vorhergesagt hätte, wäre für verrückt erklärt worden. Vor 3 Jahren war das noch völlig undenkbar. Wo entwickelt sich das hin? Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Wir haben 2008, 2009 gesehen, wie in einer riesigen Rettungsaktion weltweit das marode Bankensystem von den Ländern gerettet wurde. Die Länder haben sich weltweit bis über beide Ohren verschuldet. Und obwohl eigentlich keine Mittel da sind, so eine Rettungsaktion nochmal durchzuziehen, sehen wir, dass scheinbar niemand etwas gelernt hat aus dem, was damals passiert ist. Weder die Politik noch die Finanzwirtschaft. Im Gegenteil, es wird immer mehr Geld von den Zentralbanken in den Markt gepumpt. Die Europäische Zentralbank pumpt im Jahr fast 1 Billion Euro in den Markt. Das ist, haltet euch fest, mehr als ein Monatslohn für jeden, der in der Eurozone wohnt. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schlecht in Europa. Arbeitslosigkeit, geringes Wachstum und trotzdem wachsen die Börsen und gehen durch die Decke. Ich habe mal geguckt, in den letzten 5 Jahren hat sich der DAX verdoppelt. Jeder weiß, das ist eine Finanzblase. Aber wir können es uns wirtschaftlich nicht leisten, die Luft da rauszulassen, weil dann unser Finanzsystem wieder kollabieren würde. Das heißt, dass diese Blase sehenden Auges sogar noch mehr aufgeblasen wird. Und ich bin kein Finanzexperte, aber ich weiß, dass dann der Knall nur umso größer wird. Was passiert dann mit Deutschland, in einem Land, in dem nichts mehr ohne Zulieferung aus Fernostasien produziert werden kann? Nicht wenige sagen soziale Unruhen aus. Voraus für den Fall, dass diese Blase platzt. Und ich bin eigentlich kein Schwarzseher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass unsere gesamte wirtschaftliche Existenz gefährdet, höchst gefährdet ist, die ist richtig hoch. Wie können wir uns schützen? Was können wir tun? Sollen wir Wald kaufen? Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes, wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint? So vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Jesaja 50, Vers 10. Ich hoffe, ich bin nicht dabei, euch den Sonntag zu verderben mit dem, was ich sage. Ich bin eigentlich kein Freund von finanziellen Verschwörungstheorien und ich möchte dich auch bitten, komm bitte nach dem Gottesdienst nicht auf mich zu und erzähl mir deine finanzielle Verschwörungstheorie. Ich will es gar nicht wissen. Tatsache ist aber, wenn ich mir ansehe, wie sich das entwickelt, wie sich die Welt entwickelt, dann kommt Angst in mir hoch. Ein Angstgefühl. Und es ist keine Furcht. Furcht, das ist ja das Gefühl einer konkret fassbaren Bedrohung, sondern es ist eine diffuse Angst. Und ich bin sicher, damit bin ich nicht alleine. Aber liebe Geschwister, ich bin nicht hier heute, um euch Angst zu machen. Auch wenn manchmal in mir so ein Angstgefühl hochsteigt, ist es doch dann, wenn ich auf Gott schauen kann und wenn ich mir bewusst machen kann, ich kann auf Gott vertrauen. In turbulenten Zeiten, die wir haben oder die vielleicht noch kommen, sind wir doch diejenigen, die es am besten haben. Denn wir haben einen Gott und der gibt uns eine unverrückbare Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns keiner nehmen kann, ganz egal was kommt. Ich bin aber auch nicht hier, um euch zu sagen, es wird alles gut. Weil ich denke, auf dieser Welt wird tatsächlich alles noch schlimmer. Wir haben in Europa in den letzten 70 Jahren eine Zeit erlebt von Ruhe und von Frieden. Gott hat uns gesegnet. Die Frage ist, was machen wir damit? Was haben wir daraus gemacht? Aus dem Wohlstand und aus dem Frieden. Wie danken wir es ihm? Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, dann gab es nie mehr Menschen, die nicht an Gott geglaubt haben, als jetzt im Augenblick. In Berlin ist die Anzahl derer, die angeben, dass sie keiner Konfession angehören, 70%. Und die allgemeine Moral, die wir haben, sinkt immer weiter. Ich hatte an der Stelle ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir auf der Arbeit begegnet sind. Wie dort Ehe mit Füßen getreten wird oder welche unmoralische Dinge da völlig normal erzählt werden, so als wäre es ganz normal. Ich habe diese Liste wieder gestrichen, weil von solchen Dingen möchte ich hier nicht mal reden. Aber was als normal angesehen, welche Sünden als normal angesehen werden heutzutage in dieser Gesellschaft, das treibt mir die Gänsehaut. Also das erzeugt in mir eine Gänsehaut. Und es steht außer Frage, dass Gott die Menschen liebt. Aber ich lese gerade wieder im Alten Testament und es gibt da so viele Beispiele, wo Gott eine Gesellschaft, die sich der Sünde verschrieben hat, nicht weiter toleriert. Das sieht man bei der Sintflut, bei den Amoritern, Sodom und Gomorra, den Israeliten vor der Verbannung, den Chaldäern, bei Ninive, bei Babel und bei ganz vielen Nachbarvölkern von Israel, die uns wenig sagen, aber wo Gott ankündigt, dass er nicht mehr länger tolerieren wird, was er da sieht. Und ich glaube, Gott wird auch die Entwicklung in unserer Gesellschaft nicht ewig mit ansehen, sondern ich glaube, Gott wird auch hier irgendwann eingreifen. Hoffen wir, dass wir rechtzeitig umkehren. Und das ist auch unsere Aufgabe, die Menschen in unserer Gesellschaft zur Umkehr aufzurufen. Wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Mein erster Punkt nach dieser zugegebenermaßen sehr unkonventionellen Einleitung ist: Vertraue auf Gott, aber stell dich nicht blind. Malachi 3, 17 bis 20 möchte ich gerne mit euch lesen. Schlagt euch auf, Malachi 3, 17 bis 20. Da heißt es: Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Der wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das ist eine wunderbare Stelle von Gottes Güte, über Gottes Güte zu den Menschen. Gott sagt, er will sich über uns erbarmen wie ein Vater über seinen Sohn. Aber nicht nur das, sondern wie ein Vater über seinen Sohn, der ihm dient. Also wir Menschen haben nicht immer das Wir Väter haben nicht immer das beste Verhältnis zu unseren Söhnen, wenn die stark rebellieren. Aber wenn wir einen Sohn haben, der uns dient, was für ein Segen. Ein Vater macht alles für einen Sohn, der ihm dient. Selbst wenn uns auf dieser Welt Ungerechtigkeit passiert, Ungerechtigkeit erfährt, Gott sagt, er wird uns Gerechtigkeit verschaffen. Er sagt, wir werden uns freuen wie springende Mastkälber. Das ist jetzt ein Bild, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin kein Landwirt und in meiner Vorstellung springen Kälber nicht. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir mal ein YouTube-Video rausgesucht und habe eingegeben, springende Kälber. Und es hat sich gezeigt, sie können das wirklich nicht richtig. Ich habe also ein Video gefunden, wo ein Bauer seinen Stall öffnet und die Kälber springen raus und gleich das erste Kalb rutscht aus und legt sich hin. Also, Kälber können nicht springen. Kälber springen normalerweise nicht. Aber wie groß muss die Begeisterung von einem Kalb sein, wenn es das trotzdem tut? Warum sagt Gott das? Weil wir auf ihn vertrauen können. Gott wird sich um uns auf eine ganz besondere Art und Weise kümmern. Es wird nicht einfach nur gut sein, wenn Gott sich um uns kümmert. Es wird wahnsinnig gut sein, wenn er sich um uns kümmert. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie gut das sein wird, wenn er sich um uns kümmert. Aber vertraue auf Gott, aber stelle dich nicht blind, heißt der Punkt. Wie bei fast allen Stellen in der Bibel, sowohl Altes als auch Neues Testament, die von Gottes Güte sprechen, sind auch hier wieder Warnungen dabei. Zweimal wird erwähnt, dass der gerechte Gott dienen soll. Und dann gibt es natürlich auch die, die das nicht tun. Und Gott sagt, er wird einen Unterschied machen zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und er sagt, es wird ein Tag kommen, da werden die Gottlosen sein wie Stroh und brennen. Und es ist mir, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen, wie oft die Erwähnung von Gottes Güte mit Warnungen verknüpft sind. Und ich möchte mir nur schon mal, oder mit Bedingungen, sage ich mal, ich möchte mir nur mal drei Beispiele anschauen. Psalm 145, Vers 8 und 9. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seine Werke. Das ist wohl ziemlich allumfassend. Und dann heißt es ein paar Stellen, ein paar Verse weiter in Vers 18 und 19, der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Die Wünsche derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er hört ihre Schreie und rettet sie. Alle, die ihn lieben, behütet der Herr, doch alle Frevler vernichtet er. Was ist mit denen, die ihn nicht anrufen? Was ist mit den Wünschen von denen, die ihn nicht fürchten? Von denen, die ihn nicht lieben? Oder Psalm 103, Vers 8, auch eine wunderbare Stelle, die ganz oft zitiert wird. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. Und dann geht die Stelle weiter. Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren. Das heißt, Gott kann zürnen und grollen, auch denen, denen er später gnädig ist. Oder im selben Psalm, Psalm 103, Vers 13, die erste Hälfte. Wie ein Vater sich seinen Kindern erbarmt, so erbarmt sich der Herr. Den Vers kennen wir schon so ähnlich. Es geht weiter in der zweiten Hälfte. So erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 17. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig. Es geht weiter in Vers 17, in Vers 18. Für alle, die ihn fürchten und ehren. Sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel. Vers 18. Alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln. Das waren jetzt drei Stellen und ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde weiter Verse vorlesen, wo Gottes Güte und Gottes Gnade gepriesen wird und wo sie immer wieder in Verbindung gesetzt wird mit Gottes Furcht. Was machen wir jetzt damit? Jede dieser Stelle spricht von Gottes Güte und von seiner Gnade. Und das kann uns beruhigen, weil wir wissen, wir haben einen Gott und der will uns gütig sein, der will uns gnädig sein. Es wäre aber fatal, wenn wir immer nur die erste Hälfte lesen und denken, die zweite Hälfte, die gilt den anderen. Wenn wir diese Warnung nicht auf uns beziehen würden, nichts wäre schlechter. Letzte Woche hat Mathis hier im Gottesdienst über Gottesfurcht gesprochen. Und genau das ist es, um was es hier geht. Fürchte Gott, hinterfrage dich, ob du ihn wirklich achtest und fürchtest. Und mein Punkt hier ist, vertraue auf Gott. Du kannst auf ihn vertrauen, aber stelle dich nicht blind. Und diese Gefahr besteht vor allen Dingen dann, wenn du für dich immer nur die erste Hälfte dieser Verse liest. Gott erbarmt sich über mich, wie ein Vater über sein eigenes Kind. Ah, gut, wenn ich ihn fürchte. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wann stelle ich mich blind? Wann ist es so, dass ich mich auf dem ersten Teil ausruhe, auf dem ersten Teil dieser Versprechung? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Ich habe eine tolle Frau, ich habe 3 tolle Kinder, die mich oft an meine Grenzen bringen, aber immer 3 wunderbare, tolle Kinder bleiben. Ich habe einen tollen Job mit viel Verantwortung, der mich fordert. Wenn ich mich auf dem ersten Teil von diesem Versprechen ausruhe, dann fange ich an zu vergessen, was eigentlich der Sinn in meinem Leben ist. Weil ich kann mich problemlos Tag aus, Tag ein mit meiner Familie, mich um meine Familie kümmern und um meinen Job kümmern. Und ich habe noch nicht genug Zeit dafür. Ich könnte noch viel mehr Zeit und Kraft hinein investieren. Ja, es kostet mich alle meine Zeit und alle meine Kraft. Aber das ist nicht der Sinn in meinem Leben. Der Sinn ist es nicht, dass ich mich um meine Familie kümmere und dass ich meinen Job bestmöglich mache. Den Sinn in meinem Leben sehe ich in Paulus' Aussage in Philipper 1, Vers 21 bis 24. Schlagt euch mal auf, Philipper 1, Vers 21 bis 24. Da sagt Paulus: Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Um wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Ich habe in meiner Taufe ein Bürgerrecht im Himmel bei Gott erhalten. Ich habe es mir nicht verdient. Aber ich habe es erhalten, ich habe es geschenkt bekommen. Und da gehöre ich jetzt hin. Aber warum bin ich nicht schon da? Und die Antwort ist einfach, weil es auf dieser Erde noch so viel zu tun gibt für mich. Paulus bleibt auf der Erde, um die Christen im Glauben zu stärken und um neue dazu zu gewinnen. Und das ist doch auch, warum wir noch auf der Erde sind, weil jeder von uns, der getauft ist, könnte doch direkt im Himmel sein, weil da gehört er hin, so sagt es die Bibel. Da ist unser Bürgerrecht. Und dieser Aspekt, der Sinn im Leben, das ist genau das, was ich aus den Augen verliere, wenn ich mich nur auf den ersten Teil, mit dem ersten Teil dieser Aussagen auseinandersetze und den zweiten Teil vergesse. Wenn ich dann aufhöre, mich selber zu hinterfragen. Wenn ich mich blind stelle, mich auf Gottes Güte ausruhe und die Gottesfurcht vernachlässige. Jesus sagt in Lukas 13, Vers 24, bemüht euch mit allen Kräften, durch die enge Tür zu gelangen. Denn viele, sage ich euch, werden versuchen, hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Der zweite Punkt. Ich belasse heute in meiner Predigt bei 2 Punkten, weil die doch recht ausführlich sind, ist: Knüpfe dein Vertrauen nicht an dieses Leben. Knüpfe dein Vertrauen zu Gott nicht an dieses Leben. Frage: Wie viel Schicksalsschläge darf Gott dir zufügen, bevor du dich von ihm abwendest? Wann hast du genug? Schwere Krankheit, du verlierst deinen Job, du findest keinen neuen. Ein guter Freund von dir wird plötzlich, gewaltsam, unvorhergesehen aus deinem Leben gerissen. Wann verlierst du dein Vertrauen in Gott? Wann ist es für dich zu viel? Die Fragestellung ist natürlich ganz eng verknüpft mit der Frage, warum lässt Gott Leid überhaupt zu? In Johannes 12, Vers 25, da steht dieser Satz, über den wir wahrscheinlich bis an unser Lebensende nachdenken werden. Da sagt Jesus, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ich habe das in 6, 7 verschiedenen Übersetzungen gelesen, diese Stelle. Hoffnung für alle, gute Nachricht, neue Genfer Übersetzung. Die sagen hier, wer sein Leben loslässt oder wer sein Leben gering achtet. Aber alle Übersetzungen, die versuchen, möglichst textgetreu zu sein, so wie Elberfelder, Schlachter und auch Luther, die übersetzen hier tatsächlich hassen. Es geht hier scheinbar nicht nur darum, sein Leben hier auf der Erde, seinem Leben hier auf der Erde eine geringere Priorität zu geben als dem Leben im Himmel. Aber was bedeutet es? Nun, ich glaube, dass es bedeutet, dass wir hier auf dieser Welt alles dem ewigen Leben unterordnen sollen. Ich glaube aber auch, dass das auch bedeutet, dass Gott alles hier auf dieser Erde in unserem Leben dem ewigen Leben unterordnet. Und das erklärt auch, das ist völlig verständlich und logisch, warum er Leid zulässt. Im Gegenteil, es erklärt auch, warum er uns sogar verspricht, nahezu, dass Leid kommen wird. Ich lese einfach mal 3 Stellen zu dem Thema. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. 1. Petrus 4, Vers 18 und 19. Ich habe hier nur Vers 19 aufgeschrieben. 1. Petrus 4, Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. In der letzten Stelle spricht Petrus zu Geschwistern, die leiden nach Gottes Wille. Gemeint sind Geschwister, die zum Beispiel wegen ihrem Glauben ins Gefängnis geworfen wurden oder verfolgt werden. Und er fordert sie nicht nur auf, nach Gottes Sinn zu leiden, sondern er sagt auch, hört nicht auf, dabei Gutes zu tun. Wenn ihr leidet, hört nicht auf, dabei Gutes zu tun. Ich glaube, wenn uns Leid erfährt, es soll gar keine Grenze geben, ab der wir uns von Gott abwenden. Weil in dem Moment, in dem wir uns durch Leid von Gott abbringen lassen, haben wir vergessen, dass es Gott nicht darum geht, um unser Leben hier und dass wir unser Leben hier gewinnen, sondern dass es Gott darum geht, dass wir das ewige Leben gewinnen. Und ich glaube, die ersten Christen haben das verstanden. Die haben das sehr, sehr gut verstanden. Wahrscheinlich, weil sie so viel leiden mussten. Und ich glaube, dass dieses Verständnis ihnen die Kraft gegeben hat, auf dem Scheiterhaufen Freudenlieder zu Gott zu singen. Sie haben nicht nur Lieder gesungen, um sich selbst Mut zu machen. Sie haben Freudenlieder zu Gott gesungen, auf dem Scheiterhaufen stehend. Unglaublich. Es gibt ein Bild, was die Bibel nutzt. Sie sagt, dass diese Welt in Wehen liegt, in Wehen ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Jimena hatte vor der Geburt theoretisch 3 Optionen zur Entbindung. Die erste Option war, kriegt man nicht so ohne weiteres, aber wenn man sich stark genug dafür einsetzt, ich kenne Leute, die das getan haben, Kaiserschnitt unter Vollnarkose. Du hast keine Schmerzen. Du entbindest dein Kind und du hast keine Schmerzen. Zweite Option, eine sogenannte PDA. Das ist ein Einbringen von Betäubungsmittel in den Rückenmarkkanal. Du hast deutliche, allerdings einigermaßen erträgliche Schmerzen. bei der Geburt. Also nicht so, dass du so betäubt bist, dass du nichts mehr spürst. Nein, du hast schon richtige Schmerzen, aber sie sind erträglich. Und die dritte Variante ist eine Geburt ohne Schmerzmittel. Und die Schmerzen sind so stark, ich bin keine Frau, ich habe nicht entbunden, ich bin nur der Ehemann, der daneben stand. Ich kann also nur von dem sagen, was ich gesehen und gehört habe. Die Schmerzen sind so stark, dass eine Frau in der Regel von Anfang bis Ende durchschreit vor Schmerzen. Und das klingt nicht schön. Wenn du darauf wartest, dass die Wehen stärker werden und im Zimmer nebendran, im OP-Saal nebendran entbindet gerade eine Frau, dann denkst du so, ich will wieder zurück nach Hause. Ganz viele Frauen beleidigen ihren Ehemann wüst unter diesen Schmerzen, sagen, du bist schuld, ich will dich nie wieder sehen. Und dann kommen Worte, die ich auch nicht wiederholen will. Hat meine glücklicherweise nicht gemacht. Aber ich habe von vielen Männern gehört, die mir genau das erzählt haben, die gesagt haben, wenn das kommt, mach dir keine Sorgen, geht vorbei. Was hat die Mena gesagt? Die hat gesagt, während das passiert ist, das fühlt sich an wie geschlachtet werden. Ratet mal, was die Mena gewählt hat. Ratet mal, was, so glaube ich, die meisten Frauen wählen. Eine Geburt ohne Schmerzmittel. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Frau auf halbem Weg ihre Meinung ändert und dann doch Schmerzmittel möchte. Aber die wenigsten Frauen wollen einen Kaiserschnitt mit Vollnarkose zur Entbindung. Warum? Ich meine, jede andere Art und Weise, einem Menschen solche Schmerzen zuzuführen, da würde jede Jury denjenigen, der diese Schmerzen zuführt, sofort ins Gefängnis schicken. Warum wählen Frauen Geburt ohne Schmerzmittel? Völlig unverständlich. Aber die Antwort ist, bei einer Geburt geht's nicht um die Schmerzen. Und die Schmerzen gehen vorbei. Bei der Geburt geht's um Leben. Bei unserem Leben hier auf der Erde geht's in den Augen von Gott nicht um Schmerzen. Es geht nicht um Leid. Es geht um das ewige Leben. Oft genug brauchen wir sogar Leid, damit wir den richtigen Weg betreten in Richtung ewiges Leben. Wir lassen Gott sogar gar keine andere Wahl. Jetzt, welcher Arzt, wenn wir Gott mal mit dem Arzt vergleichen, welcher Arzt würde eine Geburt hinauszögern und dabei das Kind gefährden, nur damit der Mutter Schmerzen erspart bleiben? Und wer möchte bei diesem Arzt entbinden? Wenn du Christ bist, dann gehört Leid zu deinem Leben. Aber vertraue auf Gott, weil Leid gehört nur zu diesem Leben. Und jedes Leid endet auch mit diesem Leben. Deshalb verknüpfe dein Vertrauen zu Gott nicht an dieses Leben. Weltlicher Misserfolg oder Leid, was du hier erfährst, hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass Gott sich nicht um dich kümmern würde und dass er nicht bei dir wäre und dass er nicht auf deiner Seite wäre. Die beiden Punkte heute waren, vertraue auf Gott, aber stell dich nicht blind. Gott verheißt dir Gnade, er gibt dir eine Hoffnung, aber er verlangt auch Gottes Furcht. Und der andere ist, verknüpfe dein Vertrauen an Gott nicht mit diesem Leben. Und ich möchte schließen mit einer relativ langen Stelle, 2. Korinther 5, Vers 1. Ich überspringe ein bisschen was zwischendrin bis 10. Und da schreibt, finde ich, Paulus eine schöne Zusammenfassung. Im 2. Korinther 5, Vers 1 bis 10. Er sagt sogleich zum Beispiel, der Körper, indem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Vers 4. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist das Zuhause unseres irdischen Körpers. Jetzt hat mein Drucker hier was abgeschnitten, das gibt's doch nicht. Okay, hat mal jemand eine Bibel für mich? Ich unterschlage euch ungern eine Stelle aus dieser wunderschönen Bibelstelle. Ja, sollte immer alle Seiten durchgucken. Also, nochmal ab Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder, der das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ich hoffe, dass diese Predigt euch stärken kann in eurem Glauben und in eurem Vertrauen auf unseren Gott, der herrlich ist und der großartig ist und der die besten Pläne und Gedanken und Absichten über uns hat. Gott sei die Ehre.